Amen dazu. Sehr schön. Cool, so Wahrheiten auszusingen. Schönen guten Morgen auch von mir. Und ich möchte euch gleich mal mit einer herausfordernden Frage konfrontieren. Seht ihr vielleicht am Predigttitel gleich. Und zwar, stell dir mal vor, das würde auf dich zutreffen. Ich sage nicht, dass es ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber stell dir vor, du merkst, ich bin dumm, hässlich, faul und egoistisch. Entweder alles von dem oder vielleicht auch nur einem. Und wenn dir das bewusst wird, wie reagierst du darauf? Sagst du, oh je, und jetzt, was mache ich jetzt? Oder sagst du ganz entspannt, na und, wo ist das Problem? Tauscht euch mal aus mit eurem Nachbarn, wenn ihr wollt, mit der Nachbarin. Und sag mal, wenn du es so auf dich wirken lässt und denkst, oh, stell dir vor, es stimmt wirklich, ich bin dumm, ich bin faul, ich bin hässlich und egoistisch. Habe ich da ein Problem mit mir? Was sagt Gott dazu? Könnt miteinander quatschen. Wenn ihr neu seid im Gottesdienst, keine Sorge, das passiert nicht immer. Das mache ich eigentlich nicht, diese interaktiven Dinge. Ihr müsst da auch nicht mitmachen. 2 Minuten. So, sehr schön. Ich sehe, das hat irgendwas auch ein bisschen angeregt in euch. Sehr schön. Stumm seid ihr auf alle Fälle nicht, das ist schon mal cool. Was hat es mit diesen Fragen auf sich? In den letzten 2 Jahren haben wir als Gemeinde, aber auch so die Christenheit, mit der wir uns verbunden fühlen, haben hauptsächlich oder schwerpunktmäßig über 2 Themen gepredigt. Das eine war über das Thema Identität. Wir haben immer wieder betont und erklärt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir wertvoll sind. Wir haben versucht, in euch zu zeigen, was es bedeutet, in Christus zu sein, zu Christus zu gehören, wie großartig das ist und dass wir nichts tun müssen, um Gottes Liebe zu verdienen. Das war so ein Schwerpunkt der Verkündigung, der Lehre. Und der andere Schwerpunkt war so das Thema Gaben, dass es im Neuen Testament einige Texte gibt, wo ganz deutlich wird, jeder und jede Nachfolgerin Christi ist von Gott begabt, hat Fähigkeiten bekommen, einerseits natürlich, andererseits übernatürlich, um für Gott in dieser Welt zu wirken. Und so sind eigentlich auch 2 ganz wichtige Aspekte unseres Lebens abgedeckt von Gott her. Erstmal die Frage, wer wir sind, die Frage nach dem Sein und dann die Frage nach dem, was wir können, unsere Fähigkeiten, Begabungen und so weiter, die Frage nach dem Tun. Sein und Tun ist eigentlich so abgedeckt unter Gott, unter der Lehre und man würde sagen, ja, dann reicht es ja eigentlich. Mir ist in der Seelsorge allerdings aufgefallen, dass es viele Christen gibt, die ihre PS nicht so richtig auf die Straße kriegen. Das heißt, sie eine große Unsicherheit darüber haben. Die wissen zwar, dass sie von Gott geliebt sind und sie wissen auch, dass sie irgendwelche Gaben haben, aber das ist eine sehr große innere Unsicherheit, ob sie wirklich für Gott brauchbar sind. Und die Unsicherheit kommt daher, weil sie unbewusst selber Theorien oder innere Überzeugungen darüber haben, welche Art von Mensch Gott nun wirklich gebrauchen kann in seinem Reich und welche er gerne gebraucht und welche nicht. Und diese unbewussten Theorien, Überzeugungen kommen jetzt natürlich nicht aus der Heiligen Schrift, sondern die haben wir alle so quasi nebenbei unbewusst im Laufe unseres Lebens aufgeschnappt, in der Familie, vielleicht schon in Kita und in Schule, im Freundeskreis, vielleicht in der Gemeinde, auf Netflix und Social Media. Und diese falschen Theorien oder diese falschen persönlichen Überzeugungen, die hindern uns daran, diese Kraft und diese Wahrheit dessen, was wir eigentlich wissen über unsere Identität und unsere Begabung, denn auch wirklich dankbar ausleben zu können. Von diesen Überzeugungen gibt es so viele unterschiedliche, wie es auch Menschen gibt. Aber ich habe heute mal 3, eigentlich wollte ich 4, aber da hatte ich jetzt nicht genug Zeit, mitbringen, die relativ häufig vorkommen in unterschiedlichen Variationen. Und wenn du aber merkst, keine von den 3 ist jetzt wirklich so mein Thema, dann hoffe ich aber dennoch, dass sich die Predigt anregt, mal drüber nachzudenken, Mensch, was hindert mich eigentlich jetzt eine dankbare Mitarbeiterin oder ein dankbarer, zuversichtlicher, glaubensvoller Mitarbeiter Gottes zu werden. Genau, es gibt drei von diesen Hindernissen und die habe ich mal ganz kurz zusammengefasst. Der eine ist, ich bin zu dumm dafür, dass Gott mich gebrauchen kann. Das zweite Hindernis ist, ich bin zu faul dafür. Und die dritte ist, ich bin zu kaputt. Die gucken wir uns jetzt mal nach und nach an. Es gibt einige Menschen, die hier sitzen und sagen, ich bin eigentlich zu dumm. Und das Leiden an unserer eigenen Dummheit hat interessanterweise nichts mit dem Bildungsgrad zu tun. Das tritt genauso auf bei Menschen mit einem guten Abitur oder mit einem hohen IQ wie bei Leuten ohne Schulabschluss. Man sieht den Leuten auch nicht an, dass sie an ihrer Dummheit leiden, weil von außen sehen die für uns völlig normal und kompetent aus. Dieses Gefühl der eigenen Dummheit und dass wir daran leiden, hat eher mit Themen zu tun in unserem Leben, wo wir nicht weiterkommen, etwas, was wir nicht schaffen, gewisse Verhaltensweisen, die wir nicht ändern können, gewisse Probleme, oft auch nur so alltägliche, kleine, an denen wir immer wieder scheitern und wir nicht wissen, wie wir das lösen können. Und dann denken wir, oh, was bin ich blöd, was bin ich dumm? Und dann ärgern wir uns über uns selbst und ich denke, ich bin einfach zu blöd. Warum ist das ein Problem? Das ist hauptsächlich deswegen ein Problem, weil wir in einer Gesellschaft und einer Kultur leben, die besagt, dass du Erfolg haben wirst, wenn du klug und gebildet bist. Mit guten Noten, mit guten Zeugnissen, mit tollen Fähigkeiten, mit erlernter Kompetenz erreichst du eigentlich in der Regel die Dinge, die du brauchst, um in unserer Gesellschaft voranzukommen. Hast einen Job, verdienst genug Geld, kriegst dadurch auch eine gewisse Standing, eine gewisse Stellung, ein gewisses Ansehen bei uns in der Gesellschaft. Und ohne das geht es irgendwie nicht. Und wenn du selber merkst, ich bin dumm, dann denkt man, wow, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Das Evangelium von Jesus Christus stellt diese Theorie aber völlig auf den Kopf. Und sagt zum Beispiel im 1. Korinther 1, Verse 27 bis 28, da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, nein, Gott hat gerade das erwählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. So, wenn du das mal verinnerlichst, dann merkst du, Dummheit ist eigentlich kein Problem. Weil erstens ist die Dummheit, deine erlebte Dummheit, ein sicheres Zeichen, dass Gott dich erwählt hat. Also immer, wenn du in deinem Leben an einem Punkt kommst, an dem du denkst, ach Mensch, was war das jetzt schon wieder so dämlich von mir, wie konnte ich nur? Dann darfst du dich daran erinnern, ach cool, richtig cool. Danke Gott, dass du gerade so Deppen wie mich erwählst. Und es ist wichtig, dass du dir das so zusprichst. Denkst du einfach, ja Gott, du erwählst Deppen, du erwählst die Dummen. Und hier ist eine davon. Und in dem Moment, der sonst so mit Scham belastet ist, kannst du dich wirklich freuen an der Liebe Gottes und an diesem Geheimnis, dass du zu ihm gehören darfst. Also das ist das Erste. Aber Gott erwählt nicht nur die Dummen, sondern er gebraucht sie auch, um seine Ziele mit seiner Welt durch eben die Dummen zu erreichen. Die Dummen können im Reich Gottes ganz weit vorne sein. In Johannes 10 beschreibt Jesus sein Verhältnis von ihm zu uns wie das Verhältnis eines Hirten zu den Schafen. Nur um keine Missverständnisse aufkommen, sondern Jesus ist der Hirte, wir sind die Schafe und Schafe sind dumm. Das war damals auch schon so. Aber Dummheit ist eben überhaupt kein Problem, denn Jesus sagt in dem Zusammenhang, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Das heißt, um im Leben als Kind Gottes Erfolg zu haben, um im Leben als Kind Gottes die Ziele Gottes mit deinem Leben zu erreichen, ist Dummheit nicht das Problem, sondern es ist möglich und das Entscheidende ist, dass du so nah an Gott bist, dass du sein Reden hörst, sowohl in der Bibel, in der Heiligen Schrift, als auch ganz persönlich durch den Heiligen Geist. Und dass du das, was du gehört hast, im Vertrauen und Gehorsam umsetzt, ihm folgst. Völlig unabhängig von IQ und Schulabschluss. Es gibt eine ganz wunderbare Geschichte dazu. Im Alten Testament, 4. Mose 22, da gibt es einen Propheten, der heißt Bileam, und er hat von Gott einen Auftrag gekriegt. Und Prophet ist eigentlich dazu da, dass der Gottes Stimme hört, dass der so kapiert, was in der übernatürlichen Welt los ist. Aber der war so beschäftigt, dass er das nicht mitgekriegt hat und hat seine Eselin immer mehr angetrieben. Aber die Eselin, also der Esel, der hat erkannt, was da vor sich geht in der übernatürlichen Welt. Und Gott hat sogar das Wunder geschenkt, dass diese Eselin kurz mit dem Bileam reden konnte, weil Gott durch den Esel seinen Propheten vor Unglück bewahrt hat. Und die Moral von der Geschichte ist total einfach. Wenn Gott einen Esel gebrauchen kann, dann auch dich und mich. Okay? Amen dazu. Zweites Hindernis, von dem wir denken, dass es uns unbrauchbar für Gott ist, immer die Momente, wenn wir denken, ich bin zu faul. Wir leben in einer Kultur, in der Exzellenz und Perfektion gefeiert werden. Sei es im Sport, wo die Leute anscheinend immer athletischer werden und von Höchstleistung zu Höchstleistung schreiten. Ich gucke gerne Fußball und ich spiele auch gerne Tennis und gucke auch gerne Tennis. Und was da in den letzten Jahren passiert ist, wie fit die geworden ist und wie das Spiel besser geworden ist, ist einfach atemberaubend. Es ist absolut faszinierend. Natürlich auch im Bereich der ganzen Technik, das wird immer besser. Wir stecken in einem weltweiten Konkurrenzkampf, ne, der Globalisierung, wo nur die besten und effektivsten und effizientesten Unternehmen irgendwie überleben. Selbst die deutsche Autoindustrie, von der immer dachte, da kann ja nichts passieren, auch wir könnte sein, dass wir abgehängt werden. Und auch unter Gemeinden gibt es diesen Konkurrenzkampf. Ne? Man will so zu den coolen Gemeinden gehören, wo die Hütte voll ist. So. Und wir leben in einer Welt, wo die Besten gefeiert und gesegnet werden anscheinend. Und die anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Und wer will schon zu den anderen gehören. Und dieses Denken hat leider auch Einzug in die Gemeinde Jesu genommen. Und zwar in der Form, dass ganz viele von euch, besonders die Jüngeren, bisschen die Älteren auch, so ganz ernst meinen und sagen, ich will mein Bestes für Jesus geben. Und diese Ausdruck, ich will mein Bestes für Jesus geben, war bis vor kurzem auch kein Problem. Ich sag mal, bis vor 10, 20 Jahren war das kein Problem. Da haben nämlich wir Christen darunter verstanden, unser Bestes geben heißt, dass ich mein ganzes Leben Gott geben möchte. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen, im Vertrauen und Gehorsam mit all meinen Macken und Beschränkungen. Heutzutage sagen das aber ganz viele, sagen, ich will mein Bestes geben und das heißt, ich möchte 100% für Jesus geben. Und dann merken sie im Alltag, zumindest die, die so ein bisschen sensibel sind, dass sie an so vielen Stellen, das heißt im Job, in der Ausbildung, in verschiedenen Beziehungskonstellationen, gerade aber auch in der Nachfolge, im Glauben an Gott, eben diese 100% nicht erreichen. Und dann strengen sie sich noch mehr an, versuchen sich noch mehr zu konzentrieren, versuchen noch mehr zu beten, versuchen noch heiliger zu sein, versuchen sich noch mehr, noch aufmerksamer zu sein, nur um zu merken, dass sie immer müder werden und immer frustrierter. Immer weniger Energie haben und diese 100% in immer weitere Ferne rückt. Und wenn man nicht aufpasst, wird man nebenbei depressiv, bitter, wütend und ärgerlich auf sich selbst, auf die Mitmenschen, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und am Ende ist man auch so richtig gefrustet über Gott. Man zieht sich dann auch enttäuscht zurück von Gott und denkt, hör mal zu, ich gebe hier mein Bestes. Aber Gott will mich anscheinend nicht gebrauchen. Und dann kann ich es auch sein lassen. Dann mache ich vielleicht noch Dienst nach Vorschrift, vielleicht gucke ich mich auch nach was anderem um. Und deswegen die Frage, warum hat Gott kein Interesse daran, dich auf deine 100% zu pushen? Warum hat er kein Interesse daran, dich auf deine 100% zu pushen? Mehrere Gründe. Das erste ist, der braucht deine 100% überhaupt nicht. Und das zweite, und das ist die Erklärung dafür, weil 100% ist tatsächlich die Kategorie, in der nur er sich bewegt. 100% ist sein Beitrag, den nur er leisten kann. Und wir sind alle eingeladen, wegzuschauen, eben von dem Beitrag, den wir leisten, von unseren Begrenzungen und hinzuschauen auf das, was er tun kann. Und in der Nachfolge dürfen wir lernen, unsere 10, unsere 20, unsere 23% und an guten Tagen vielleicht auch unsere 70, 80, 90% ganz vertrauensvoll in seine 100% zu legen. Jesus hat am Kreuz gesagt, als er die Sünde dieser Welt getragen hat, gesagt, es ist vollbracht, 100%. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, er hat den, also Gott, der ohne Sünde war, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. 100% Gerechtigkeit wurde zu 100% Sünde, damit wir 100% Gerechtigkeit haben. Alles Jesu Werk. Jesus erzählt eine ganz provokante Geschichte, gerade Leuten, so wie wir, die es ganz ernst meinen und gerne 100% geben würden, und erklärt ihnen, dass mit dieser Geschichte, dass es im Reich Gottes tatsächlich anders funktioniert. Und zwar ist es die Geschichte, wo es darum geht, dass jemand Arbeiter sucht am Tag für die Arbeit in seinem Weinberg. Und derjenige, der nur eine Stunde gearbeitet hat, kriegt am Ende genauso viel Lohn, wie der den ganzen Tag gearbeitet hat. Und die Frage ist da, wieso kann sich Gott das leisten? Ganz einfach. In seinem Reich, Jesus hat alle Arbeit getan am Kreuz unter seiner Auferstehung, 100%. Jesus wird sein Reich bauen, Jesus wird es vollenden, wann und wie er will. Und wir dürfen daran mitarbeiten. Egal ob eine Stunde oder den ganzen Tag. Manche von euch, das geht jetzt innerlich so ein bisschen das Messer in der Tasche auf und sagen, ey, das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch ungerecht, oder? Da würden wir doch alle, wenn wir das verstanden haben, würden wir doch alle eine ruhige Kugel schieben, oder? Warum noch anstrengen den ganzen Tag, wenn ich wie der letzte Depp am Ende einfach auftauchen kann und das Gleiche einsammle? Wie das funktioniert, diese Logik des Reiches Gottes, habe ich selber vor 30 Jahren erlebt und das habe ich nochmal gesehen an meinem Bruder vor ein paar Jahren. Ich hatte es schon mal erzählt, aber möchte es in diesem Zusammenhang nochmal erklären. Mein kleiner Bruder hat sich erst mit 50 Jahren taufen lassen. Davor hat er quasi 30 Jahre mit Gott rumgeeiert. Mal mehr, mal weniger. Mal hat er gedacht, ja, das stimmt ja doch alles mit Jesus und ich müsste eigentlich mal mehr. Dann macht er ein bisschen, ist er wieder von weggekommen, abgelenkt und so weiter, macht sein eigenes Ding. Und in der Zwischenzeit, diesen 30 Jahren, hat er ganz viele falsche Entscheidungen getroffen und viele Menschen verletzt. Und dann vor einigen Jahren ist Gott nochmal ganz vehement in seinem Leben aufgetreten, ganz klar in sein Leben gesprochen. Und er hat gemerkt, wie Gott ihn so zu sich gezogen hat, so dass er eigentlich überhaupt keine Argumente hatte dagegen. Es war ganz deutlich. Aber er hat sich innerlich total dagegen gewehrt. Er konnte diesen Schritt nicht tun. Warum? Weil er hat sich so geschämt für das, was er in diesen 30 Jahren angerichtet hat. Er war so entmutigt über sein eigenes Leben, das gepflastert war mit Hunderten von verpassten Chancen und Gelegenheiten, von denen er wusste, das habe allein ich verbockt. Und dann hat er genau diese Geschichte in Matthäus 20 gelesen und er hat sie gelesen wie unsere Familiengeschichte. Das ist ganz interessant. Die Geschichte geht so, dass da eben Arbeiter kommen, ganz früh am Morgen und sagen, ja, ich bin dabei und ich arbeite mit dir in einem Weinberg. Und für meinen Bruder war ich das. Ich bin derjenige von 5 Geschwistern, der zum ersten Mal zum Glauben gekommen ist von uns. Ich bin jetzt schon lange dabei, eben über 30 Jahre. Und mein Bruder sagt, klar, der Rüdiger, ne? Der ist gesegnet. So, der kriegt von Gott all das Gute. Und dann unsere nächsten 3 Geschwister sind nach und nach auch so zum Glauben gekommen und er merkte auch, wie die immer mehr Segen so gekriegt haben. Und er war derjenige, der den ganzen Tag eigentlich auf dem Markt rumgelungert hat, den keiner wollte und wo dann der Herr des Weinbergs doch nochmal kam in der 11. Stunde. Na okay, du darfst auch noch bei mir arbeiten. Und dann hat es bei meinem Bruder Klick gemacht und gesagt, bei Jesus kriege ich den vollen Lohn. obwohl ich 30 Jahre meines Lebens eigentlich verschwendet und vergeudet habe, bei Jesus kriege ich den gleichen Lohn wie alle anderen meiner Geschwister. Jesus schenkt mir seine ganze Liebe, Jesus schenkt mir seine ganze Vergebung, Jesus schenkt mir seine ganze Reinigung und Rettung, Jesus schenkt mir seine ganze Ehre und Wiederherstellung und Heilung. Und als er das kapiert hat, da sind so die Ketten von Scham und Entmutigung, die ihn so gehindert haben, dann wirklich ganz zu Gott zu kommen, sind von ihm abgefallen, die wurden gesprengt. Und jetzt ist er absolut on fire. Und es ist genau das, was der Apostel Paulus beschreibt von sich selbst in 1. Korinther 15, Vers 9 und 10. Ich hoffe, dass ihr das alle nachsprechen könnt. Wir sind keine Apostel, aber in dem, wer wir sind. Paulus sagt von sich, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch die Gnade Gottes aber bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als die alle, doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes in mir. Zusammengefasst, Gott braucht deine 100% nicht. Die bringt er selber. Aber was er braucht ist, dass wir zu ihm kommen und sagen, ich will nicht mehr die Früchte meiner Unvollkommenheit ernten, sondern ich schaue auf dich und ich möchte die Früchte deiner Vollkommenheit in meinem Leben genießen. An Tagen, wo ich 10% bringe und an Tagen, wo ich 80% bringe. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Er sagt, gerne. Es ist vollbracht. Enjoy. Und der nächste Punkt, der ist vielleicht noch ein bisschen persönlicher, ist, dass einige von euch denken, ich bin eigentlich zu kaputt. Als dass Gott mich gebrauchen kann, als dass Gott mit mir zu seinem Ziel, mit mir und in seinem Reich kommen kann. Und ich möchte diesen Bereich der einerseits Sexualität, aber auch der eigentlich der zwischenmenschlichen Zerbrochenheit aufgreifen. Ich glaube, es hat sich herumgesprochen in unserer Kultur, dass gute, erfüllende Beziehungen zu führen, das ist kein Selbstläufer mehr. Ich weiß nicht, ob es je war, wahrscheinlich nicht, aber wir wissen heute, es ist schwierig. Es erfordert ganz viel Engagement, es braucht ein gewisses Maß an Stabilität, an Resilienz, gewisse soziale Kompetenzen, die ich auch irgendwie gelernt haben muss, damit Beziehungen eine gewünschte Qualität erreichen können. Und das gilt sowohl für sexuelle, partnerschaftliche Liebesbeziehungen als auch für langjährige, stabile Freundschaften und guten Beziehungen in der Gemeinde. Und wenn dann manche von euch auf eure Geschichte zurückschauen, dann macht das nicht gerade Hoffnung. Die wenigsten von uns haben Eltern, wo deren Ehe so gut ist, dass wir sagen, war großartig, da konnte ich mir so viel abgucken, ich bin wirklich gut gerüstet fürs Leben. Manche haben das richtig schön, viele von uns haben das nicht. Vielleicht war Mutter und Vater auch gar nicht da oder nur einer. Und du merkst, ich hatte eigentlich niemanden, der mir beigebracht hat, wie ich als Mann oder als Frau in dieser Welt eigentlich gut leben kann. Und dann merkst du, du hast ja viele Vorbilder so nebenbei gesucht und merkst, boah, die waren oft echt nicht hilfreich. Und dann gibt's natürlich noch das endlose Meer an negativen Erfahrungen und Fehlprägungen, Abhängigkeiten und Süchte. Auf der einen Seite die Pornografie, das andere so ein Verbleiben in destruktiven Beziehungen. Dass man weiß, eigentlich tut mir das nicht gut, aber ich schaffe den Absprung irgendwie nicht. Oder vielleicht, und laut Statistik einfach wird das auch einige von uns betreffen, bist du sogar sexuell missbraucht worden. Und obwohl es nicht deine Schuld war, obwohl jemand anders dir dieses Leid zugefügt hat, fühlst du dich schuldig und du schämst dich und du fühlst dich unwürdig und du kriegst Panik bei einem gewissen Grad vielleicht von Nähe und Commitment. All diese Dinge, die gute, langjährige Beziehungen einfach kompliziert machen. Und das sind die Realitäten für ganz viele von uns. Und deswegen ist es auch völlig verständlich, dass in Berlin man eigentlich die Hoffnung aufgegeben hat für gute, lebenslange Beziehungen. Du sagst, es ist einfach unrealistisch. Wahrscheinlich das Beste, Und Ethischste, worauf man hoffen kann, ist sowas wie eine serielle Monogamie. Mehr schaffen wir einfach nicht. Aber dann kommt man in die Gemeinde und dann, wir Christen, wir glauben noch an Ehe und Familie. Wir glauben noch an verbindliche Gemeinschaft. Im Glaubensbekenntnis sagt, an die Gemeinschaft der Heiligen. Ganz hoher Wert. Ne? Ist ja auch nicht nur ein Lebensabschnitt, die Gemeinschaft der Heiligen. Ewige Realität, lebenslange Realität. Und da merkt man, der Druck steigt. Kriege ich das wirklich hin? Ist das tatsächlich möglich für mich oder nur so ein paar, die so gut aufgewachsen sind? Kann Gott mich wirklich gebrauchen, mich, damit Treue und Heilung und Freude und Schönheit in das Miteinander von Mann und Frau, von Bruder und Schwester, von Mensch zu Mensch in diese zerbrochene Welt kommt? Und es sind ehrliche und es sind ernste Fragen. Und die Fragen werden auch in der Schrift immer wieder aufgegriffen, ein bisschen in einem kulturellen anderen Kontext, sodass man das übersetzen muss. Aber eigentlich ist es auch eine der Kerngeschichten der Bibel. Und wo es ganz deutlich wird, ist Abraham. Abraham, sein Name heißt übersetzt, er ist Vater einer Menge oder Vater von ganz vielen. Und der Abraham, wenn man das Neue Testament nimmt, ist der Vater, eigentlich der Urvater von jedem von uns, von allen Gläubigen zu allen Zeiten, allen Kulturen, ist Abraham der Glaubensvater. Wenn man mal sein Leben anguckt, der war eigentlich kinderlos und dann hat er mit Ach und Krach noch einen Sohn zustande gekriegt. Auch nur mit Gottes Hilfe natürlich. Und aus dem wird unglaublich viel. In Jesaja 54, was auch ein paar Mal im Neuen Testament zitiert wird, da steht das: Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst, denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist. Im Reich Gottes sind die Dinge völlig anders. Und wenn ich das so lese, dann bedeutet das nicht, komm zu Jesus und dann findest du deinen perfekten Partner fürs Leben und ihr werdet drei Kinder haben, schönes Haus, schöne Wohnung und einen VW-Bus. Jetzt natürlich ein E-Bus, ist ja ganz klar. Nein, aber es bedeutet, dass wir alle Beziehungen haben können, in denen wir reich beschenkt werden und andere beschenken. Es bedeutet, dass das ganze Thema von verbindlichen Beziehungen und auch Sexualität, die müssen nicht mehr die Quelle von Schmerz und Scham und Entmutigung bleiben, sondern können die Quelle von Kraft, von Schönheit, von Dankbarkeit, von Fruchtbarkeit und Ermutigung werden. Eine Quelle für dich und für die anderen. Nötig ist aber, dass wir, die wir alle unterschiedlich gebrochen sind in diesem Bereich, dass wir immer wieder diese Heilung von Gott empfangen und dass wir uns bewusst machen, Gott muss unser erster Beziehungspartner bleiben, auch ganz konkret. Da gibt es einen Vers, den finde ich wunderschön. Einige von euch werden ihn kennen. Jesaja 57, Vers 15, da steht: Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der, dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen und heiligen Stätte, ist klar, na, Gott ist der Heilige, Gott wohnt im Heiligtum, im Himmel, keine Ahnung, wie wir es konzeptionalisieren. Aber, da wohne und auch bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Und was mir dabei wichtig ist, ist das Wort wohnen, bleiben. Das heißt, Jesus ist nicht nur so ein kompetenter Sozialarbeiter, der ab und zu dir mal hilft, wenn du kaputt bist, wenn du Hilfe brauchst. Ist auch nicht ein Netter, der mal einen Hausbesuch macht, ab und zu mal vorbeikommt, um dich zu ermutigen. Der große, allmächtige Gott durch den Heiligen Geist möchte bei dir wohnen. Wohnen. Und zwar wo? In deiner Zerbrochenheit. In deiner Entmutigung. In deiner Scham. Da möchte er wohnen. Und das bedeutet, du bist nicht zu kaputt, um von Gott gebraucht zu werden. Stattdessen kannst du eine Wohnstätte Gottes werden. Anderer Ausdruck dafür ist, wir sind Tempel Gottes in dieser Welt, um anderen Menschen, Männer, Frauen, Kindern, Senioren zum Segen zu werden. Soweit die drei Punkte. Ich komme zum Schluss, ich fasse nochmal zusammen. Warum liebt es Gott, die Dummen und die Schwachen und die Ausgebrannten und die Zerbrochenen zu gebrauchen? Und ich schließe nochmal mit den letzten Versen aus 1. Korinther 1. Es geht so weiter. Warum macht Gott das alles so? Weil niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott mit Christus Jesus verbunden, mit ihm, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Amen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir rühmen uns in einer Zeit der Anbetung. Wir preisen Gott, wir sagen ihm, dass er unsere Ehre, unser Stolz, unsere Würde ist. Und wir haben auch eine Segnungszeit, wenn ihr denkt, wow, das hat mich tatsächlich angesprochen und ich merke auch, ich habe so eine innere Überzeugung, dass ich von Gott nicht brauchbar bin, dass ich nicht würdig bin. Dann kannst du es natürlich alleine machen. Lass dich in dieser Anbetungszeit beschenken von dem Gegenteil. Da sind auch Beter, die dir das auch gerne zusprechen. Du bist nicht zu dumm. Du bist auch nicht zu faul. Du bist auch nicht zu kaputt. Sondern du kannst Anteil haben an Jesu Weisheit, an seiner Vollkommenheit, an seiner Heilung. Und die machen den Unterschied. Ganz konkret. In seinem Reich, in Zeit und Ewigkeit. Und wenn jemand einen prophetischen Eindruck hat, wenn er denkt, war oder sie denkt, das könnte für die ganze Gruppe sein, dann kommt zu mir und dann gucken wir, wie wir das einbauen. Lasst uns aufstehen und beten. Lieber Herr, ich danke dir so sehr, dass du die 100% gegeben hast. Ich danke dir so sehr, dass das, was nichts ist vor der Welt, das hast du erwählt, das hast du lieb, das ist besonders kostbar in deinen Augen, Herr. Und viele von uns, wir können uns so präsentieren nach außen, dass wir eigentlich zu den Maßstäben dieser Welt gehören und eigentlich sagen, wow, mit mir ist ja alles in Ordnung. Ich danke dir aber, Herr Jesus, dass du tiefer schaust in unser Leben. Ich danke dir, dass du hineinschaust in die Schichten, in die Themen, wo auch wir nicht weiterkommen, wo wir hilflos sind, wo wir machtlos sind. Wir merken, ja, ich bin dumm, ich bin da wie vernagelt, ich komme da einfach nicht weiter, ich bin so begrenzt, dass es schreit, dass es wehtut, ich weiß selbst nicht weiter, ich bin gebunden und ich bin gefangen. Und wir danken dir, dass du gekommen bist, die Gefangenen zu befreien. Ich danke, dass du gekommen bist, dass die Lahmen wieder gehen können, die Blinden sehen, die Stummen reden und dich loben. Dafür danken wir dir, Herr Jesus, wir danken dir für die Erneuerung, die du uns schenkst. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, wirke du, dass du freisetzt von diesen inneren Festlegungen, von diesen Beschränkungen. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Deine Ressourcen sind entscheidend, nicht unsere. Habt du Dank dafür. Amen.